überzeugt sind, dass Gott uns durch die Bibel wirklich seinen Willen zeigt, seine Gedanken zeigt. Und wir schauen uns heute einen Abschnitt aus einem Brief an, den ein gewisser Paulus von Tarsus geschrieben hat. Heute würde man sagen, vielleicht der größte christliche Gelehrte, den es jemals gab. Und er hat damals im ersten Jahrhundert nach Jesus gelebt und hat an die Christen in der Stadt Kolosse geschrieben, eine junge Gemeinde, die ganz neu entstanden war, mitten in diesem römischen Vielgötterglauben. Und die Christen damals waren sich von Anfang an einig, dass dieser Brief Teil der Bibel, Teil der Heiligen Schrift werden muss, weil letztlich Gott selbst in diesem Brief uns zeigt, was er will und was er denkt. Und in diesem Abschnitt erwähnt Paulus eben auch die Taufe. Und diesen Abschnitt schauen wir uns an. Für die, die es genauer wissen möchten, es ist im Kolosserbrief im 2. Kapitel die Verse 12 bis 14. Und da lesen wir, in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur, doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wir gehen das mal von hinten nach vorne durch, weil ich glaube, dass wir es dann etwas besser nachvollziehen können. Dieser Brief geht ja an Menschen, die eigentlich schon vertraut sind damit. Wenn man noch nicht so vertraut ist damit, dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, hinten anzufangen. Es ist zugegebenermaßen der unangenehmste Teil, also emotional. Da gibt es diesen Schuldschein. Vor Gericht gibt es ja immer so eine Anklageschrift, ne? Je nachdem, was man dann gemacht hat, steht dann da drin, was man gemacht hat. Diebstahl in mehreren Fällen, in Tateinheit mit Widerstand gegen den Vollstreckungsbeamten und eventuell noch das Mitführen gefälschter Dokumente. Ne? So ein Ladendieb wehrt sich gegen den Kaufhausdetektiv und hat dann noch einen gefälschten Schülerausweis dabei oder so. Und dann kommt da so eine Anklageschrift. Und so eine Anklageschrift, so ein Schuldschein, der existiert auch bei Gott. In Bezug auf mich, in Bezug auf mein Leben. Ja, Gott sieht tatsächlich, was ich tue und er bewertet das. Er hat Freude daran, wenn ich gute Sachen mache. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich irgendwie meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringe, wenn ich hilfsbereit bin. Und er nimmt aber eben auch wahr und hält fest, was ihm nicht gefällt, was ihm und seinem Wesen nicht entspricht. Und da kommt im Laufe meines Lebens eine ganze Menge zusammen. Also ich habe mir gedacht, ich gucke mir einfach heute Morgen mal mit euch mein Leben an, dann könnt ihr euch einigermaßen entspannt zurücklehnen, dürft natürlich überlegen, ob das auf euch vielleicht auch zutrifft, aber ich will da nicht zu schnell von mir auf andere schließen. Ja, nehmen wir einfach mal diesen Bereich von Wahrheit und Nichtwahrheit oder Wahrheit und Lüge. Ja, ich stelle fest, ich übertreibe manchmal, wenn ich Dinge erzähle, weil dann die Geschichte einfach cooler klingt. Und ich mag das, wenn die Leute meine Geschichten cool finden. Ich hoffe, ich mach's nicht hier vorne, aber ich mach's. Manchmal untertreibe ich auch, wenn ich meine Fehler runterspiele, irgendwie aus der Schusslinie bringen will, vielleicht auch jemand anders in Schutz nehmen möchte vor einer dritten Person. Manchmal benutze ich Schmeicheleien, weil ich denke, das will der andere jetzt hören. Das tut dem gut, ne? Psychologen würden sagen, soziales Lügen heißt das dann, ja, dass man sich einfach besser versteht, sagt man mal die Unwahrheit, ich mag dich oder so. Ich verschweige Informationen oder erzähle mit Absicht vage, ja, um mich nicht festlegen zu müssen, um hinterher sagen zu können, also habe ich das ja nicht gemeint. Und das ist jetzt nur dieser Bereich der Ehrlichkeit. Ja, man könnte jetzt das Fass aufmachen, wie oft ich Menschen verletze. Vielleicht nicht unbedingt körperlich, da habe ich jetzt nicht so die Erinnerungen dran, die letzten Jahre, aber mit Worten. Oder ich enttäusche dadurch, dass ich Dinge nicht tue, die ich eigentlich hätte tun sollen. Man könnte jetzt auch das Fass aufmachen, wie es in meinen Gedanken aussieht. Weil tatsächlich Gott uns in der Bibel zeigt, dass er da eigentlich anfängt. Es geht in meinen Gedanken schon los. Ja, wie ich über andere denke, sie abqualifiziere, sie irgendwie in Gedanken verurteile oder mein Neid oder meine Untreue, der ich gedanklich nachhänge. Und ich merke, da kommt eine Menge zusammen. Manchmal könnte ich vielleicht sagen, das war ja keine Absicht. Manchmal muss ich ehrlich zugeben, weiß ich auch genau, wenn ich was sage, der Stich sitzt und er soll auch sitzen. Manchmal mache ich es vielleicht aus Versehen. Aber es ist ja so eine Sache mit aus Versehen. Ne? Wenn ich aus Versehen ein anderes Auto im Straßenverkehr touchiere, habe ich trotzdem Schuld. Ne? Hilft irgendwie nicht, wenn ich dem Polizisten sage, war aus Versehen. Wollte ich ja gar nicht. Sagt der Polizist, ja, aber dann können Sie weiterfahren. Also wir denken, weil wir es aus Versehen oder unwissentlich gemacht haben, weil wir es vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, wie wir das Auto gestreift haben, hätten wir keine Schuld. Doch, haben wir. Gott hat einen extrem hohen moralischen Anspruch und mir persönlich leuchtet das tatsächlich sehr ein, dass Gott einen ganz hohen moralischen Anspruch hat, dass er absolut heilig und vollkommen und rein ist. Und das auch von uns erwartet. Und ich merke, ich schaff das nicht. Ich habe da so einen riesigen Schuldschein. Also ob der dann wirklich wörtlich existiert, ist nochmal eine andere Frage. Aber dieser Gedanke, Gott nimmt das alles wahr, was ich tue, und das passt nicht zu ihm. Und vielleicht ist sogar unser größter Fehler und unsere größte Schwäche als Mensch, dass wir zum einen gar nicht erkennen, wie heilig Gott ist, und dass er diesen absoluten Anspruch hat und dieses absolut reine und vollkommene und heilige erwartet und will, dass wir irgendwie immer denken, er gibt sich mit weniger zufrieden, 63% reichen auch. Oder ich weiß, das wäre mal spannend, wo würden wir uns eigentlich einordnen auf der Skala von 0 bis 100? Wie gut sind wir denn? Also muss jetzt niemand antworten. Ja, und wir wollen das Gott nicht zugestehen, dass er diesen absoluten Anspruch hat. Und vielleicht ist das in der Tiefe der eine Teil unseres größten Fehlers. Und der andere Teil dieses größten Fehlers ist, dass wir nicht, ich hätte fast schon gesagt, in der Lage sind, vor uns selber einzustehen, einzugestehen, wie wenig wir seinem Anspruch genügen. Also wir haben ja, was Schuld angeht, so einen ganz krassen blinden Fleck in Bezug auf uns selber. Es fällt uns so leicht, bei unserem Nachbarn oder bei unserer Ehefrau oder beim Lehrer oder beim Kollegen oder beim Chef Schuld zu erkennen. Es ist so leicht zu sehen, der hat sich wieder völlig daneben benommen. Nur wir selber verhalten uns nie völlig daneben. Mussten noch nie irgendwie was in Ordnung bringen oder doch? Es fällt uns so schwer, unsere eigene Schuld einzugestehen, zu erkennen. Es fällt uns viel leichter bei anderen, was die alles falsch gemacht haben. Und vielleicht ist das unsere größte Schwäche, die wir haben. Wir haben keinen wirklichen Sinn für Gottes Heiligkeit und haben keinen wirklichen Sinn für unsere Schuld. Und das Wir meine ich tatsächlich so, wie ich sage. Selbst ich, der ich wirklich von klein auf mit diesen Gedanken vertraut bin. Ja, meine Eltern haben mir das beigebracht. Von klein auf habe ich es in der Bibel gelesen und in der Sonntagsschule mitbekommen. Und selbst ich merke, es ist oft nur ein Kopfwissen, das ich habe, aber wirklich empfinden, wirkliche Reue Gott gegenüber, so ein wirkliches Staunen, eine tiefe Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit, muss ich zugeben, habe ich selten. Das ist im Kern unser großes Problem und von daher ist es für jeden hier, wirklich für jeden hier, heute Morgen gut, regelmäßig mit folgenden oder zumindest ähnlichen Worten zu beten, sich an Gott zu wenden und sowas zu sagen wie: Heiliger Gott, zeig mir immer tiefer deine Vollkommenheit, deine Heiligkeit, deinen absolut reinen Maßstab und wie wenig ich dem entspreche. Zeig mir das immer mehr und immer tiefer, denn ohne diese beiden Grunderkenntnisse werden wir auch niemals begreifen, was Gott in seiner Liebe, die er auch hat, dann für uns getan hat. Ja, was für einen großen Graben er da überwunden hat für uns, was wir so nie hingekriegt hätten. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Gottes Heiligkeit und bei unserer Schuld. Diese führt dann eben zu einer Trennung. Ja, vielleicht erinnern wir uns noch an die Corona-Zeit. Wir wollen nicht unbedingt, aber ich tue es jetzt heute Morgen einfach. Da war man dann auf einmal infiziert und musste sich trennen. Und ich konnte nicht mehr mit meinen nächsten Angehörigen zusammen sein. Und sie konnten nicht mit mir zusammen sein, nicht weil sie mich nicht lieben würden, sondern weil sie sich nicht infizieren sollten. Und so ähnlich ist das mit Gott. Gott kann nicht bei uns sein, solange wir diese Schuld in unserem Leben ansammeln. Nicht, weil er uns nicht lieben würde, sondern weil wir ihn praktisch infizieren würden, verunreinigen würden. Und so passen wir nicht zu ihm. Und das ist das, was Gott bezeichnet mit unserem Tod. Wir sind es irgendwie gewohnt, wenn von Tod die Rede ist, diesen biologischen Tod zu sehen. Gestern Nachmittag war ich noch auf einer Beerdigung. Ist auch spannend. Samstags ist man auf einer Beerdigung. Sonntags hat man eine Taufe. Da ist jemand gestorben. Mit 91, sehr nachvollziehbar. Bei Tod denken wir daran, ja, dass jemand körperlich stirbt und dann in irgendeiner Form beerdigt wird. Das ist tatsächlich nicht das, was Gott als Tod ansieht. Der biologische Tod ist für Gott gar nicht so das Entscheidende, sondern diese Trennung von Gott, diese Distanz durch unsere Schuld, das ist eigentlich das, was für Gott Tod ist und was er als Tod bezeichnet, diese Trennung von ihm, die wir oft gar nicht verstehen und nachvollziehen können, die aber aus seiner Sicht einfach nötig ist. Ja? Und in diesem Sinn ist dieser Vers 13 gemeint, der da gerade etwas stärker hervorgehoben ist. Das ist das, was Gott bezeichnet, wenn er sagt, ihr wart ja tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Ne? Also nicht biologisch tot, sondern in diesem Sinne, dass wir einfach von Gott abgeschnitten waren, getrennt waren, weil unsere Schuld uns von ihm getrennt hat. Und diese unbeschnittene, sündige Natur, von der da die Rede ist, das ist einfach unser ich-zentriertes Wesen, ja, mit dem wir irgendwie alles schönreden, was wir tun und machen, und meinen, wir sind doch eigentlich ganz okay. Auch weil wir ja letztlich durchaus auch mit einer gewissen Berechtigung sagen können, ja, ich mache es ja nicht anders als die anderen. Ja. Deshalb haben alle dieses Problem. Und wir haben das schon mal anklingen lassen oder ich habe das schon mal anklingen lassen. Diese Quarantäne ist eine Notwendigkeit von Gottes Seite her. Er muss sich von uns trennen. Er muss auf Abstand gehen, ja, weil er sich sozusagen infizieren würde, weil wir seiner Heiligkeit, seiner Vollkommenheit nicht entsprechen. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht liebt. Das heißt es nicht. Ja, er nimmt unsere Schuld wahr und gleichzeitig liebt er uns von ganzem Herzen. Das ist das, was Eltern bei ihren Kindern ja durchaus auch können. Sie können Schuld wahrnehmen, dass das Kind irgendwas falsch gemacht hat und gleichzeitig können sie es total lieb haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Gott hat für uns eine gemeinsame Ewigkeit geschaffen. Er hat uns geschaffen, damit wir ewig mit ihm zusammen sind. Das ist sein Ziel. Das ist der Sinn, die Bestimmung, die er in unser Leben gelegt hat. Kim hat gesagt, sie hat den Sinn ihres Lebens gefunden. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber ich sag's jetzt einfach. Ja, mit Gott zu leben, um das auf den Punkt zu bringen. Dazu bist du geschaffen. Dazu sind sie geschaffen, um mit Gott zu leben. Und jetzt erfüllen wir aber nicht das, was dazu eigentlich nötig ist, nämlich so zu leben, wie er lebt und wie er möchte, dass wir leben. Und weil er uns aber liebt und weil er in diesem Ziel unbedingt festhalten will, überlegt er sich, was er tun kann. Er könnte ja auch sagen, Mirko, dein Schuldschein, dein Problem. Aber er sagt, Mirko, dein Schuldschein, mein Problem. Ich will's lösen. Ich will dein Problem lösen. Ich möchte dir einen Weg schaffen, der diese Schuld aus deinem Leben nimmt, die du niemals aus deinem Leben kriegen wirst. Du kannst so nett sein, wie du willst. Ich benutze ja immer dieses Bild im Straßenverkehr. Du kannst 100-mal über eine grüne Ampel fahren und wirklich nett sein in diesem Sinne. Das hilft dir gar nichts, wenn du einmal über Rot fährst. Du kannst es versuchen beim Polizisten, mit ihm anfangen, diskutieren, aber ich bin auch schon bei Grün. Hilft nicht. Ja, also wir machen alle wirklich viele nette Sachen, aber damit kriegen wir die Schuld nicht aus unserem Leben, die wir mit den nicht netten Sachen anhäufen. Wir schaffen es nicht. Wir haben ein von uns aus unlösbares Problem. Und Gott sagt, und dieses Problem löse ich für dich. Und ich bin bereit, für dich den höchsten Preis zu bezahlen, den man nur bezahlen kann. Ja, denn Gott hat von Anfang an gesagt, und deswegen kann er da auch nicht mehr hinter zurück, zu seiner Vollkommenheit gehört auch, dass er konsequent ist. Und wenn er sagt, die Folge der Sünde ist diese Trennung von Gott, dann muss diese Trennung von Gott auch irgendwie vollzogen werden. Ja, aber das, was Gott sich überlegt und was er, und da wäre es jetzt spannend, dafür haben wir nicht die Zeit, aber wirklich mal in der ganzen Bibel zu gucken. Es gibt ja auch einen großen Teil der Bibel, der uns zeigt, was alles passiert ist, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und da führt Gott ein Prinzip ein, nämlich dieses Prinzip der Stellvertretung, dass jemand anders stirbt. Nicht ich sterbe, sondern, und das war dann ganz oft der Fall, ein Tier stirbt an meiner Stelle. Das ist jetzt aber noch keine ganz vollkommene Lösung, weil das arme Tier kann ja auch nichts dafür, dass ich was falsch gemacht habe. Es wäre schön, wenn es einen Freiwilligen gäbe, der das machen würde, also ein Mensch. Der aber auch nicht für seine eigene Schuld sterben muss, das funktioniert ja nicht. Dann müsste er ja für sich sterben und diese Trennung auf sich nehmen. Und die Lösung ist, dass Gott selber in diese Welt kommt. Ja, ich habe das schon befürchtet, dass ich die falsche Präsentation verlinkt habe. Wir machen es einfach ohne. Jesus kommt in diese Welt. Er wird Mensch, daran erinnern wir uns an Weihnachten. Er wird Mensch in dieser Welt und er lebt dieses vollkommene Leben ohne Schuld und müsste eigentlich nicht sterben. Und dann stirbt er am Kreuz. Das ist das, wo wir uns in den nächsten Wochen dran erinnern, ne, an Karfreitag und dann auch an Ostern, seinen Tod und seine Auferstehung. Jesus stirbt an meiner Stelle und sagt, ich übernehme die Konsequenz deiner Schuld. Ne, und deswegen, das zumindest haben wir noch, deswegen heißt es da am Ende in Vers 14, dieser Schuldschein ist ans Kreuz genagelt. Ja, also nicht im wörtlichen Sinne, da hingen nicht lauter Zettel am Kreuz, aber in diesem übertragenen Sinn, meine ganze Schuld ein für alle Mal hat Jesus auf sich genommen und ist für mich gestorben an meiner Stelle. Er hat die Konsequenz auf sich genommen. Einer seiner letzten Sätze am Kreuz war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war dieser Moment der Trennung, ja, den er auf sich genommen hat. Ja, und so nimmt er wirklich diesen Schuldschein mit an sein Kreuz. Und genau dieses jetzt mit Christus gestorben sein. Ne? Dieser Tod wird uns jetzt angerechnet. Ne? Wenn wir darauf vertrauen und wenn wir sagen, ja, ich sehe meine Schuld und ich sehe, dass ich nicht zu Gott passe, aber ich sehe auch, dass Jesus für mich gestorben ist, ja, dann ist das für Gott durch unseren Glauben so, als wären wir gestorben. Ja, eben in Christus, mit Jesus Christus gestorben. Und genau das wird dann in dieser Taufe nochmal zum Ausdruck gebracht, in diesem Bild. Ne, dieses Untertauchen ist wie so ein Begrabenwerden. Ja, ich bin gestorben oder Kim ist gestorben, Manuel ist gestorben mit Christus. Ja, weil sie ihre Schuld erkannt haben, das haben sie beide auch zum Ausdruck gebracht in ihren Berichten, ja, dass sie einfach erkannt haben, sie brauchen Vergebung für ihre Schuld. Ja, und so sind sie mit ihm gestorben, ja, und es wird in diesem symbolischen Sinne gezeigt und dieses Rauskommen aus dem Wasser verdeutlicht. Jetzt habe ich so ein ganz neues Leben. Ja, ab jetzt habe ich ein Leben, wo ich wirklich mit Jesus leben kann. Jesus ist in meinem Leben. Und wenn ich dann irgendwann mal biologisch sterbe, dann wird er mir irgendwann danach, wird er mich aus meinem irdischen Grab rausholen, wird mir einen neuen Körper geben und dann darf ich für immer wirklich mit ihm leben und dann werde ich nie mehr Schuld auf mich laden, weil wir dann mit ihm in dieser vollkommenen Welt sind und nicht nur einen neuen Körper, sondern einen neuen Charakter haben. Ich frage mich manchmal und bin da echt ratlos noch, was von meinem Charakter übrig bleibt, wenn alles Schlechte weg ist. Ich werde wahrscheinlich über mich selber staunen, aber im Moment ist das für mich noch ein großes Rätsel. Wenn ich so gucke, was ich für verquere Gedanken habe, wenn die mal alle weg sind, ich weiß echt nicht, was da noch übrig bleibt. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Ein vollkommenes Leben mit einem vollkommenen neuen Körper und einem vollkommen neuen Wesen und Charakter. Und diese Hoffnung kommt zum Ausdruck in diesem aus dem Wasser wieder hochkommen. Der alte Mensch ist gestorben und in Christus und durch Jesus Christus fängt jetzt dieses neue, ewige Leben an. Das heißt, ich sage es nochmal, bei der Taufe selber passiert jetzt in dem Sinne gar nichts, sondern es ist ein Zeichen, es ist ein Bild für uns, die wir sehen und auch für den, der es nochmal an sich vollziehen lässt. Ja, einfach zu zeigen, das ist das, was ich glaube. Ja, ich habe meine Schuld erkannt und ich habe aber auch erkannt, dass Jesus für mich gestorben ist. Und das ist diese entscheidende Erkenntnis. Und das will ich uns einfach nochmal allen ans Herz legen. Ja, wirklich in diesem Sinne immer wieder zu beten, weil das die Schlüsselerkenntnis ist. Zeig mir, wo ich falsch liege. Öffne mir wirklich die Augen dafür, wie du mich siehst und wie du auch meine Schuld siehst. Ja, und dann öffne mir die Augen für deine Heiligkeit auf der einen Seite, dass ich gar nicht zu dir passe, und für deine Liebe auf der anderen Seite, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Ja, wir brauchen das, dass Gott uns da die Augen öffnet. Das merke ich Tag für Tag, ja, wie schnell ich wieder verharmlose. Deswegen müssen wir alle das einfach immer wieder beten. Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wer du bist. Ja, und gib mir den Mut, dem wirklich in die Augen zu schauen und dann aber auch von dir die Lösung zu empfangen, Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Und in dem Sinn möchte ich mit uns jetzt noch beten. Jesus, und das will ich dich bitten für jeden heute Morgen, dass wir den Mut haben, die Erkenntnis haben, das zu denken, dass du wirklich dieser vollkommen heilige Gott bist und dass wir mit unseren schiefen Gedanken, unserem schiefen Handeln einfach nicht zu dir passen und dass du diese Trennung überwunden hast. Ich bitte dich, dass du uns da wirklich unsere inneren Augen für öffnest, uns überführst, ja, und wir dich erkennen als den, der du bist in deiner ganzen Heiligkeit und Vollkommenheit und Reinheit und deiner tiefen, tiefen Liebe, die du zu uns hast und aus der heraus du unsere Schuld löst. Schenk uns offene Augen dafür, immer wieder und immer tiefer. Amen.
Danke, Mirko, für diese wunderbaren Gedanken aus Gottes Wort. Wir wollen für euch beten, Kim, Manuel. Kommt nach vorne. Und ihr habt auch zwei Personen, die euch begleiten, freundschaftlich oder geistig als Geschwister glauben. Kommt nach vorne. Wir wollen für euch beten. Kommt nach vorne hier. Ich lade euch ein, aufzustehen, vor Gott zu stehen. Wir wollen beten und bitte, ich schließe dann ab und du gibst einfach das Mikro an den Micha.
Vater, allmächtiger Gott, es ist einfach wunderbar, wie groß du bist, was du alles in der Hand hältst, dass du jeden Einzelnen hier ganz individuell geschaffen hast. Ich staune immer wieder über deine Größe und ich danke dir, dass du die Kim zu dir gezogen hast, dass sie dein Kind sein darf, dass sie so früh schon von dir mitbekommen durfte, so früh schon ihr Leben immer mehr auf dich ausrichten durfte und so ein Riesengeschenk. Ich danke dir für alles, was du in ihr Leben schon reingelegt hast und ich danke dir für alles, was du noch in ihr Leben reinlegen wirst und du weißt es jetzt, eine spannende Zeit bevorsteht, dass sie erstmal nach Uganda reisen wird, um dort sich für ein paar Monate für dich einzubringen. Bitte schenk ihr dort einfach gutes Ankommen, eine gute Umstellung auch mit dieser ganz neuen Kultur. Schenk ihr jeden Tag einfach wirklich dieses tiefe Wissen und Vertrauen, dass du da bist, dass du sie trägst und dass du sichtbar und unsichtbar einfach durch sie Licht sein kannst. Helf ihr da ihren Platz zu finden, sich gut einzufinden und helf ihr bitte auch, dass sie im September, wenn sie die Bibelschule beginnt, dort einfach gut ankommt. Schenke ihr ganz viel Konzentration, ein offenes Herz, immer mehr von dir mitzubekommen, immer mehr von dir zu lernen, immer mehr in dem Leben mit dir zu wachsen und tiefer und fester zu werden. Ich danke dir, dass du sie diesen Weg gehen lässt, dass du ihr das gezeigt hast, dass sie da jetzt auch diese Sicherheit hat. Und danke, dass du da sein wirst, dass du auch weißt, welche Mitstudenten dort sind. Schenke ihr einfach gute Begegnungen und einfach eine tolle Gemeinschaft mit den anderen vor Ort. Und du weißt, was dann danach kommt. Du weißt, dass das noch eine lange Zeit hin ist, aber dass man sich doch manchmal schon Gedanken drüber macht. Und so möchte ich dich auch dafür bitten, dass du sie dort segnest, dass du sie dort begleitest und dass du ihr einfach dann auch zur gegebenen Zeit die tiefe Ruhe und Sicherheit gibst, in welchem Bereich du sie danach ganz konkret haben möchtest, wo dein Platz für sie ist. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du auch diese ganzen Sachen einfach machen wirst, weil es dir wichtig ist, weil du die Kim liebst, und danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen.
Herr, ich danke dir für den Manu, ich danke dir, dass er dich einfach schon sein ganzes Leben lang kennen darf, schon viel mit dir erlebt hat, und danke wirklich, dass er sich jetzt heute ganz bewusst nochmal wirklich für dich entscheiden konnte. Und ich bitte dich echt, dass er wirklich an dieser Entscheidung festhalten kann, in allen Lebenslagen, in allen seinen Entscheidungen, die er treffen muss, dass er das wirklich mit dir tut, dass er wirklich dich um Rat fragt, dass er wirklich mit dir lebt. Und auch gerade, wenn es wirklich schwieriger wird, wenn irgendwo Zweifel kommen oder einfach schwierige Phasen, dass er sich wirklich immer wieder an die Entscheidung zurückerinnern kann, dass er sich wirklich für dich entschieden hat und dass du wirklich auch bei ihm bist und ihn nicht loslassen willst, egal welche Fehler Manu macht oder was passiert. Schenkt wirklich immer wieder Manu das Vertrauen, dass du da bist, und einfach auch, dass er wissen darf, dass er bei dir wieder um Vergebung bitten darf und du ihm auch vergeben willst. Sei du einfach bei ihm. Geh du wirklich mit in seinem Leben und bewahr du ihn und mach du ihm einfach klar, dass du da bist. Amen.
Himmlischer Vater, danke, dass wir das sehen durften, dass Kim und Manuel sich haben taufen lassen. Herr, wir bitten dich, dass du sie segnest für all die Aufgaben, für all die Dinge, die du für sie vorbereitet hast. Danke, dass du sie begleitest, dass du da bist, Tag und Nacht. Halt deine lieben und guten Hände über sie und segne sie, Herr Jesus. Hab du herzlichen Dank. Und wir wollen für uns auch als Gemeinde beten, dass wir